Gut, dann nehmen wir die Seite 25. Lass uns mal zusammen diese vier Bibelverse lesen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Römer 11, 33 bis 36. Halleluja. Amen. Amen. Gott ist es, von dem alles kommt. Und der Titel unserer Lektion, Gott, unser Vater. Die Grundlehren. Heute ist die erste Grundlehre. Letztes Mal hatten wir über Jüngerschaft, das ist noch allgemein über unsere Arbeit, aber heute das erste Thema, Gott, unser Vater. Wir brauchen Wissen, wer Gott ist. Wenn wir nicht wissen, wer Gott ist, dann können wir jetzt keine Christen sein. Und viele Menschen sagen, ich glaube nicht an Gott. Jetzt bin ich auf der nächsten Seite. Manche sagen, ich glaube nicht an Gott. Und das erschreckt uns manchmal. Aber das Problem ist, dass die Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben, wer Gott ist. Und die Medien und andere meinungsbildende Institutionen, die prägen die Menschen so, dass die denken, dass Gott vielleicht so ein alter Opa ist, oder was auch immer. Einer, der da oben ist oder einer, der die Menschen jetzt auf die Menschen aufpasst, wenn sie was Falsches machen, etc., etc. Wie die Medien verbreiten ihre Ideen über Gott und die Menschen schlucken das, wenn sie jetzt Fernsehen schauen oder Zeitschrift lesen, etc. Und darum ist es auch normal, dass die Menschen sagen, ich glaube nicht an Gott, weil der Gott, den sie kennen, ist ein anderer, den wir kennen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Darum ist auch wichtig, dass wir Fakten über Gott weitergeben, wenn wir evangelisieren. Punkt Nummer 1. Gott ist eine Person. Natürlich, wenn wir jetzt denken an eine Person, denken wir meistens an einen Mensch. Ein Wesen mit Kopf, Rumpf und Gliedern. Tiere haben auch Kopf, Rumpf und Gliedern und sind keine Personen. Was unterscheidet uns von den Tieren? Warum sind wir Personen? Das Denken, Kommunizieren, Lieben und so weiter. Gott hat keine Körperteile, kein Kopf, Rumpf und Gliedern. Aber diese Sachen hat er, Denken, Kommunizieren, Lieben und so weiter, die ihn als Eigenschaften, als Person bezeichnen. Darum sagen wir, Gott ist eine Person. Gott ist kein Mensch, aber er ist eine Person. Später, ihr wisst schon, wir in der anderen Gruppe studieren über Satan oder über die Engel. Und dann haben wir auch studiert, dass sie auch Personen sind. Und so, sagen wir, das Prinzip ist das gleiche. Die geistlichen Wesen, die sind keine Menschen, aber sie sind Personen. Die haben Persönlichkeit. Und hier ist wichtig, dass wir sagen, Gott ist eine Person. Und da Gott eine Person ist, konnte er auch uns diese Eigenschaft weitergeben, als er uns geschaffen hat. Hier 1. Mose 1, 26. Schwester Nelly, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Ein Moment, ich muss rascher reinholen. Ein Moment. Leser, ne? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. 1. Mose 1, 26a.
Halleluja. Ne? Das kennen wir, wir kennen diesen Vers, wo es steht, dass Gott uns nach seinem Bild gemacht hat. Ähnlich. Ähnlich heißt natürlich nicht genau, sondern mit bestimmte Eigenschaften, die wir haben, sind besonders. Tiere, die haben diese Eigenschaften nicht, wie hier steht, zum Beispiel Denkfähigkeit. Ne, Gott denkt, er besitzt die Fähigkeiten, sich zu erinnern, logisch zu denken und Sachen zu verstehen. Das ist die Denkfähigkeit. Tiere haben keine Denkfähigkeit. Und wenn, dann nur ganz, ganz begrenzt, aber nicht wie wir Menschen, die uns wirklich über Jahre hinweg erinnern können und wirklich Bücher lesen und Bücher schreiben und so weiter und viele Sachen konstruieren, Gebäude bauen und so und ganz, ganz viele Sachen, die ganz komplexe Denkprozesse verlangen. Das kann nur der Mensch und das hat er von Gott. Und natürlich hat uns Gott nicht die genaue Denkkraft gegeben als er, nur ein bisschen. Ne? Gott hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Seine Kraft, sein IQ, wie man so sagt, ist viel, viel größer.
Rasha, warte, du kannst ganz schlecht hören. Warum? Hört ihr auch schlecht?
Ich höre gut.
Dann muss es an deinem Handy liegen, Rasha, weil wenn die anderen beiden gut hören.
Nächster Punkt, sehen und wissen. Gott sieht, ne, wie wir auch sehen, das heißt, die Tiere können auch sehen, aber nicht wie wir. Wenn wir jetzt gucken, können wir Menschen identifizieren, können wir Schilder lesen, ne? Das ist anders, eine andere Art von Sehen. Und so wie Gott, er sieht auch, was wir tun oder sieht das Universum, sieht viele Sachen. Und er weiß, wenn er sieht, dann nimmt er das auf, wie wir. Hier, wenn wir was lesen, dann nehmen wir das in unserem Gehirn auf. Dann sind immer Eigenschaften, die Gott als Person bezeichnen. Nächster Punkt, Persönlichkeit, Emotionen und Gefühle, Liebe, Gerechtigkeitssinn, sind wieder Ausdruck seiner Persönlichkeit, wie er ist.
Ein Moment, versteht ihr noch?
Vorstellungskraft ist auch ein Aspekt, was uns Menschen, was wir haben als Menschen, dass wir auch in Zukunft denken können, uns die Zukunft vorstellen, planen, ne? Auch handeln, das heißt, wir machen Pläne und dann sagen wir, okay, heute werde ich dies und das tun, heute Nachmittag, heute Morgen oder am Morgen früh. Das hat alles auch mit Vorstellungskraft zu tun. Hier noch vier andere Punkte. Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, Wille. Und hier unten im Fußnotenbereich, das sind ganz, ganz viele Texte, die das auch alles hinterlegen. Diese ganzen Behauptungen, die ich mache. Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist auch wichtig. Entscheidungen. Ne? Tiere können sich jetzt nicht entscheiden, so. Die leben von Tag zu Tag nach ihren Instinkten. Aber Menschen können sich entscheiden, können denken, können überlegen und viele Fakten abwägen und denken, was tue ich jetzt? Und sich für das Gute oder Böse entscheiden. Eine andere Fähigkeit, sprechen. Wir können sprechen, Gott kann sprechen. Formulieren, sich kommunizieren durch Informationen, ganz bewusst. Tiere können vielleicht ein paar Laute von sich geben, wie jetzt ein Papagei oder so, aber nur der Mensch kann wirklich jetzt Sätze, volle Sätze konstruieren und sich kommunizieren und so auch Gott. Entschuldigung, Schwester Franziska, kannst du es wiederholen? Ich konnte dich nicht gut verstehen.
Sie sagt, der Papagei begreift hier nicht das, was er sagt, sondern er klappert das hier einfach nach.
Aha, genau. Ne? Genau. Ja, das habe ich auch gemeint. Wir Menschen, wir können konstruieren das, was aus unserer Lippe geht. Und der Papagei, er kann nur das wie ein Tonband oder so wiedergeben. Ne? Er weiß gar nicht, ja genau wie du gesagt hast, er weiß gar nicht, was er sagt. Ja, Gott offenbart sich, er gibt sich zu erkennen. Ups, warte. Hallo? Hört ihr mich? Hallo?
Ja.
Hallo? nee, weil hier an meinem PC gab's ein paar so Nachrichten, dass mein Skype irgendwie einige Leute rausgeworfen hat und so. Und dann habe ich gedacht, das ist wer euch. Entschuldigung. Gut, hört ihr mich gut? Genau, da hatte ich auch, war mein letzter Satz. Gut. Gott gibt sich zu erkennen. Das ist eine wichtige Information. Wir kennen andere Menschen. Wenn wir jetzt auf die Straße laufen und Bekannte sehen, dann erkennen wir sie. Dann wissen wir sofort, oh, der ist der so und so oder die so und so. Dann erkennen wir, weil die Menschen auch bestimmte Eigenschaften haben, vom Aussehen und so. Und Gott gibt sich auch zu erkennen, obwohl er Geist ist. Aber er gibt sich zu erkennen und seine größte Offenbarung ist Jesus Christus. Hier Johannes 14, 9b. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt, durch Jesus kennen wir die Eigenschaften Gottes. Seine Liebe, dass er zu uns kommt und uns sucht und uns vergeben möchte und so weiter und so weiter. Nein, nicht jetzt im Sinne, im visuellen Sinn, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Natürlich ist Gott, der Vater, unsichtbar und den können wir nicht sehen, aber durch diese Eigenschaften, die Jesus hat, wissen wir, wie Gott ist, umso besser. Weil durch die Natur, Paulus, der im Römerbrief sagt, durch die Natur können wir Gott kennen, können wir wissen, wer Gott ist, wie Gott ist und zum Beispiel, dass er liebvoll ist. Ne? Wenn wir jetzt eine Blume sehen und denken, wer hat das geschaffen? Ne? Das muss eine Person sein, die sehr liebvoll ist, die sehr viel, sagen wir so, Gefühle, schöne Gefühle im Herzen hat. Und das ist schon Anfang von der Offenbarung Gottes, aber durch Jesus haben wir das ganz konkreter, diese Liebe Gottes und seine Sorge um uns etc. Göttliche Eigenschaften, nächster Punkt. Aber natürlich sind wir nicht Gott gleich. Hier habe ich eine Menge Eigenschaften gelistet, die Gott hat, die wir auch haben. Aber es gibt auch viele andere Eigenschaften, die Gott hat, die wir nicht haben. Gott ist Geist und hat keinen materiellen Körper, das wissen wir, aber nur zu betonen, dass er anders ist als wir. In ihm hat alles seinen Ursprung, Halt und Ziel. Wir nicht, wir sind Geschöpfe, aber er hat alles gemacht. Er ist der Anfang von alles. Er ist groß und herrlich, Herr der Herrschenden, allmächtig und vollkommen. Alles Eigenschaften, die uns nicht treffen. Wir sind unvollkommen, wir sind nicht allmächtig und wir sind keine Herr der Herrschenden. Unsere Macht, unsere Kraft, unsere Autorität ist sehr limitiert. Nächster Punkt, er ändert sich nicht. Wir ändern uns ständig, aber er ändert sich nicht. Seine Verheißungen ändern sich nicht. Seine Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe ändert sich nicht. Und unsere Liebe, unsere Gerechtigkeit ändert sich ständig. Gott kann alles tun, was er möchte, aber es gibt einiges, was er nicht kann. Interessant. Ne? Es gibt natürlich diese bösen Menschen, die sagen, ja, wenn Gott allmächtig ist, könnte er alles tun und so weiter, aber er kann nicht alles. Natürlich kann er nicht alles, weil es gibt bestimmte Sachen, die er nicht tun kann. Zum Beispiel lügen, sündigen, sich ändern, sich selbst verleugnen. Das sind Sachen, die er nicht tun kann. Ansonsten wäre er ein Lügner, wäre er änderbar etc. Das passt nicht zusammen. Er ändert sich nicht, er ist die Wahrheit und so. Das sind Sachen, die Gott nicht tun kann. Er ist unfähig, das zu tun. Und leider sind wir fähig, solche Sachen zu tun. Leider lügen wir, sündigen wir und ändern wir uns. Gott ist heilig, absolut perfekt und rein. Er liebt das Gute, hasst die Sünde und entfernt sich von allem, was ihn anwidert. Und er erwartet von uns moralische Reinheit. Unterschiede. Gott ist heilig. Wir sind nicht heilig. Von Geburt an sind wir nicht heilig. Er ist absolut perfekt. Wir in diesem Leben werden nie perfekt sein. Er ist rein. Wir in diesem Leben werden nicht rein sein. Aber jetzt habe ich dann eine kleine Ergänzung gemacht, dass Gott von uns das erwartet, dass wir die Heiligkeit suchen, dass die Perfektion suchen, die Reinheit suchen, in dieser Richtung streben. Obwohl da ein Unterschied ist, aber er möchte, dass wir ihm ähneln. Er möchte das. Aber die Menschen ohne Jesus, die werden immer verschiedener, immer ständiger entfernen sie sich von diesem Maßstab Gottes. Nächster Punkt, Gott ist die Wahrheit. Wahrheit ist die Übereinstimmung von Aussage und Gedanken. Und nur Gott ist die Wahrheit, weil die Menschen ständig nicht wahrheitsgemäße Aussagen machen, einfach weil sie die Fakten nicht richtig kennen. Wir sind nicht allwissend und darum wissen wir vieles nicht und darum sagen wir Sachen, die wir nicht wissen. Und es liegt einfach an der Natur der Sache, dass wir einfach Sachen versprechen, die wir nicht halten können. Wir versprechen, dass wir an einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein werden, aber passieren dann andere nicht vorhersehbare Sachen, Notfälle und so weiter, dann können wir das nicht halten, weil wir das nicht gewusst haben können. Ne? Aber Gott kann alles wissen und darum hält er sich auch an alles, was er schon versprochen hat. Das sind die Unterschiede von Gott und uns. Nächste Seite, 28, vollkommene Eigenschaften Gottes. Es gibt einige Charakterzüge Gottes, die sind auch in Menschen auffindbar, aber Gott ist ihr Maßstab und Vorbild. Zum Beispiel Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig, er ist vollkommen barmherzig, aber wir können auch teilweise barmherzig sein. Er erwartet das von uns. Er ist vollkommen gnädig. Gott schenkt seine Güte den unwürdigsten Menschen, den Sünder. Und die Sünder haben es nicht verdient. Wir haben es auch nicht verdient, dass Gott uns gerufen hat zum Evangelium, weil wir früher nicht an ihn gedacht haben, nicht ihn gefürchtet haben, bevor wir uns bekehrt haben. Aber er war trotzdem gnädig. Und wir sind sehr oft nicht gnädig mit Menschen, die uns nicht respektieren, uns nicht ehren, ne? Obwohl nach dem Vorbild Gottes es so sein sollte. Im Laufe der Zeit sollten wir das auch trainieren, dass wir immer mehr gnädig sind anderen Menschen gegenüber, auch mit den Bösen. Gerechtigkeit. Gott ist unendlich gerecht und straft die Sünder für ihre Sünden. Und belohnt die Gerechten und erzieht seine Kinder wie ein Vater. Natürlich ist das jetzt ein bisschen schwer mit dem vorherigen Satz zusammenzubringen, aber Gott schafft das, alle Sünden zu bestrafen und trotzdem gnädig zu sein. Er schafft das durch Jesus Christus, indem Jesus Christus für die Sünder, die sich bekehren, gestorben ist. Gott kann das zusammenbringen. Wir haben da auch natürlich unsere Probleme mit der Gerechtigkeit. Und wir sollen auch die Menschen nicht strafen, die uns beleidigen, weil Gott unser Richter ist. Der ist auch ein Unterschied. Wir sollen keine Gerechtigkeit mit eigenen Händen machen. Das sollen wir die Justiz überlassen und Gott überlassen, weil er wirklich gerecht ist. Ne? Noch vor ein paar Zeiten hatte ich irgendwo gelesen, so einen kleinen Witz mit einigen Beispielen, wie man ungerecht sein kann. Das war sehr interessant. Das heißt, von Leuten, die anderen überrascht haben, die Sachen getan oder gesprochen haben, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen waren und dadurch einen völlig falschen Eindruck hinterlassen haben an den Personen, die das gehört oder gesehen haben. Und das war sehr interessant. Und ja, ich kann das jetzt nicht auswendig erzählen, aber Das hat mir einfach gelehrt, wir hören und sehen viele Sachen und wir können es sehr oft nicht richtig einschätzen, welche die wirkliche Hintergründe, welche die wahre Motivation ist von den Menschen, die das machen. Und darum überlassen wir das lieber Gott, die Menschen zu bestrafen, die anderen was Böses antun. Eine interessante Frage hier auf Seite 28. Wie kann Gott so viel Unrecht und Leid erlauben? Da wir dieses Heft hatte ich schon bemerkt, dass die Untertitel hier auf der ersten Seite ist mit Grundthemen der persönlichen Evangelisation. Ihr merkt schon, dass das alles, was wir heute besprechen, sehr nützlich ist in der persönlichen Evangelisation. Wer ist Gott? Gottes Eigenschaften, dass er eine Person ist und so weiter. Sehr nützlich ist in der persönlichen Evangelisation. Und auch diese Frage, wie kann Gott so viel Unrecht und Leid erlauben, stellen viele Leute, die ich evangelisiert habe. Und darum habe ich hier ein paar Antworten aufgeschrieben, die vielleicht wichtig sein können, wenn wir evangelisieren. Gott interveniert nicht unmittelbar gegen das Unrecht, um die Freiheit der Menschen nicht zu beschränken. Wie kann ich das erklären? Wenn jemand jetzt was Böses tun würde und Gott einen Engel vom Himmel schicken würde, um das zu hindern, dann würden die Menschen sich beschweren. Die würden sagen, ja, Gott interferiert auf unsere Freiheit. Ne? Und Gott selber hat die Menschen Freiheit gegeben. Und darum tut Gott solche Sachen nicht. Und das würde auch hindern, dass die Menschen das Böse tun und so auch gerichtet werden für das Böse. Das ist auch wichtig, dass die Menschen, dass jeder von uns, wenn er stirbt, vor Gericht kommt und für seine Taten gerichtet wird. Und darum ist auch wichtig, dass auch die Bösen ihre böse Taten tun, dass sie auch verurteilt werden. Und darum ist so eine Vorstellung, dass jetzt ein Engel aus dem Himmel kommt und die Menschen hindern würde, das Böse zu tun, dass würde Gott nicht machen, weil er den Menschen die Freiheit gegeben hat, zunächst einmal. Er hat die Freiheit gegeben und dann dürfen die Menschen auch das Böse tun. Aber Gott sieht nicht tatenlos zu, sondern tut vieles gegen die Ungerechtigkeit. Ich habe hier 5 Sachen notiert, die Gott gegen die Ungerechtigkeit macht, ganz konkret. Punkt Nummer 1. Er hat es schriftlich geboten, dass die Menschen das Böse nicht tun sollen. Ne? Die 10 Geboten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Ne? Gott hat es schriftlich gegeben, dass die Menschen es nicht tun sollen. Das ist eine ganz konkrete Tatsache, die zeigt, dass Gott es nicht tatenlos zusieht, wie Menschen die Ungerechtigkeit tun. 2. Er sendet seinen Geist über alle Menschen, um sie zu erinnern, das Böse nicht zu tun. Diesen Einfluss nennt man Gewissen, welche alle Menschen bekamen. Die meisten aber stumpfen es ab. Bedarf quasi keine Erklärung. Alle Menschen haben diesen Einfluss. Wenn sie was Böses tun möchten, spüren sie, dass sie das nicht tun sollen. In ihr Inneren, in ihr Herzen, in ihre Seele und Geist. Und das ist der Heilige Geist, der das tut. Aber viele tun es trotzdem. Sie verwerfen diesen Einfluss. Die sagen, kannst du das wiederholen, Schwester?
Dazu habe ich kurz eine Frage.
Ja.
Weil nicht jeder hat den Heiligen Geist. Deswegen, wie kann der Heilige Geist denn in den Menschen sein? Weil den Heiligen Geist bekommt man
ja. Okay. Alles klar. Darum habe ich auch gesagt, das ist ein Einfluss vom Heiligen Geist. Das ist nicht die Gegenwart vom Heiligen Geist. Er wohnt nicht in allen Menschen, sondern er berührt die Menschen. Oder wie in einem, jetzt bildlich gesprochen, er flüstert in den Ohren, ne, jetzt im übertragenen Sinn der Menschen. Tue das nicht. Auch von den Nichtgläubigen flüstert er, tue das nicht, das ist nicht gut. So wie der Teufel in den Ohren der Nichtgläubigen auch flüstert, tue das Böse. Ne? Und so und der Heilige Geist, der flüstert in den Ohren der Menschen, tue das nicht. Ja, das ist noch völlig was anderes als die Bewohnung des Geistes in uns und das neue Leben im Geist und ja, die Bekleidung mit Kraft und diese ganzen anderen Sachen, tolle Sachen, die Gott uns schenkt, Jesus uns schenkt im Neuen Testament. Hier geht es so um eine ganz allgemeine Sache, das Gewissen. Das haben wir alle das, und wir wissen, um was es geht. Einfach, wenn wir was Böses tun, was Böses im Schilde haben, dann spüren wir, ne, dass das falsch ist. Und das ist ein Einfluss vom Heiligen Geist. So sehe ich das. Das heißt, ich sehe jetzt keinen Bibelvers, dass das behauptet, aber so verstehe ich das einfach. Auch weil man weiß, dass der Teufel die Menschen beeinflusst zur Sünde, auch die Ungläubigen, und so auch die Ungläubigen werden vom Heiligen Geist beeinflusst, oder zumindest informiert, dass das nicht gut ist, dass das falsch ist. Ne? Punkt Nummer 3. In schlimmen Fällen straft Gott ein oder mehrere Individuen, zum Beispiel Nebukadnezar, Herodes und die Welt mit der Sintflut. Sind Beispiele, wie Gott eine oder mehrere Menschen bestraft hat, weil sie einfach zu weit gegangen sind in der Sünde. Versteht ihr? Ne? Gott ist, diese Menschen sind zu weit gegangen. Sie haben so viel gesündigt, dass Gott gesagt hat, so, da ist keine Lösung mehr, da ist keine Bekehrung mehr, da ist, alle Maß ist übergegangen, der Fass ist übergegangen. Gott greift in solchen Fällen ein. In den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen lässt er die Menschen das Böse tun, aber in bestimmten Fällen greift er ein. Nummer 4.
Ich wollte was sagen.
Ja?
Ja.
Ich habe ein Teil davon nicht richtig verstanden, Schwester. Kannst du das ein bisschen zusammenfassen für mich?
Lass nochmal zusammen. Aha,
okay. Okay. Ja, ich denke, dass dieses Thema sprechen auch viele an, wenn man evangelisiert. Ne, warum hat Gott gesagt, man soll diese Völker töten? Das heißt, Gott hat gesagt, du sollst nicht töten. Dieses Gebot ist ein allgemeines Gebot, das gilt immer. Nur es gab natürlich auch jetzt zwei verschiedene Situationen. Das eine war Israel als Nation. So wie jede Nation auf der Welt hat seine Armee, sogar die Schweiz hat seine Armee. Jedes Land hat seine Armee, weil es einfach menschlich ist, dass Nationen sich gegenseitig angreifen. Es ist einfach die Realität. Und Israel war auch eine Nation und wurde auch von den anderen angegriffen. Und ne, man könnte nicht sagen, ja, aber die sollten doch nicht töten. Es würde bedeuten, sie sollten erlauben, dass die anderen die sie einfach angreifen und sie dann töten, und dann würde Israel nicht mehr existieren. Sie müssen sich auch schützen und manchmal auch in bestimmten Fällen auch angreifen. Aber wenn wir so lesen im Alten Testament, waren diese Kriege immer Gotteskriege. Wenn jetzt der König David andere Völker angegriffen hat, weil ihm Gott gezeigt hat, dass diese Ländereien zu Abraham versprochen waren. Gott hatte dieses versprochen, aber Gott wollte die anderen Völker nicht ungerechterweise töten. Und darum musste das Volk Israel 400 Jahre in Ägypten verweilen, das heißt nicht nur verweilen, sondern leiden in der Sklaverei, weil Gott warten musste, bis diese Völker, diese Kanaaniter, so weit gesündigt hatten, sich versündigt hatten, dass sie jetzt eine Strafe verdient haben. Und da hat Gott erlaubt, dass Israel sie attackierte, sie vernichte, weil sie in so eine gräuliche Abgötterei verfallen waren, dass sie zum Beispiel die eigenen Kinder verbrannt haben an den Göttern, und solche ganz, ganz schlimme Sachen haben sie gemacht. Und dann mussten sie wirklich bestraft werden, und auch es musste verhindert werden, dass diese Religion, dass diese Abgötterei sich um sich griff, sich verbreitete. Und Israel war nur das Instrument Gottes dafür. Und auch die anderen Kriege, so von König David und etc., er hatte die anderen Völker attackiert, weil sie dann auch gesündigt hatten und so weiter. Und weil Gott das versprochen hatte, diese Ländereien zu Abraham. Und Israel war sehr, sagen wir so, sehr sanftmütig. Viele Jahrhunderte lang, zum Beispiel in der Zeit der Richter, hat Israel immer wieder, wurde angegriffen von anderen Völkern, immer wieder unterdrückt von anderen Völkern und hat sich sehr wenig, erhoben gegen die anderen Völker, gegen die anderen, ne? Weil die Gesetze Israels sind im Vergleich zu den Gesetzen der anderen Völker sehr friedvoll. Die anderen Völker, die haben ermordet, was das Zeug hält. Die haben andere Menschen kaputt gemacht, andere Völker überrollt, was das Zeug hält, was sie konnten. Aber Israel war ein friedliches Volk, und darum musste auch manchmal Gott sagen, hört zu, ihr müsst jetzt ein bisschen Krieg machen, weil sonst verliert ihr eure ganze Ländereien oder so. Das ist das andere Extrem. Da musste manchmal Gott hingehen und sagen, tötet diese Götzendiener, ansonsten verbreitet sich diese Götzendienerei. Das ist das andere Extrem. Und niemand kann sagen, dass kein Volk sich nicht verteidigen sollte. Niemand kann das sagen, ne? Weil wenn jetzt jemand Deutschland angreifen würde, würden wir nicht sagen, ja, wir sollen nicht töten, das heißt, kreuzen wir die Arme und schauen wir, wie die anderen jetzt uns überrollen oder so, ne? Weil wir einfach auf dieser Welt leben, wo Sünde, Hass und Krieg einfach auch ihren Platz haben. Leider in der heutigen Ära.
Ich habe mal eine Frage. Mhm. Also, wenn jetzt mal wirklich sowas ausbrechen sollte, ne? Was ich nicht hoffe, so ein Krieg. Also kann ich einfach losrennen, ein Messer in die Hand nehmen und jemanden umbringen, weil er mich umbringen will? Aber Gott sagt doch, du sollst nicht töten. Da kann ich doch nicht, halte ich doch das Gebot oder das Gesetz gar nicht ein. Wenn ich angegriffen werde und es kommt jemand jetzt auf mich zu, will mich umbringen. Soll ich dann auch nach einem Messer oder nach einer Waffe schnappen und ihn auch umbringen, weil er mich umbringen will?
Heute sehe ich das so, dass wir grundsätzlich friedvoll sein sollen. Das ist ein Gebot Gottes für uns. Und es fehlt uns schwer, diese Vorstellung, dass andere Menschen uns jetzt angreifen und versuchen, uns umzubringen. Ich glaube, dass Gott uns grundsätzlich schützen wird, in den meisten Fällen. Aber wenn wirklich so ein Krieg kommt, dann sind wir auch, dann leiden wir auch unter dieses Leiden, was andere Menschen leiden werden. Und wir sollen uns nicht ändern. Wir sollen für Frieden kämpfen, für Frieden, das heißt, für den Frieden uns stellen. Wenn wir jetzt gezwungen werden, von der Regierung jetzt so eine Waffe zu greifen und auf anderen zu schießen, ich glaube trotzdem, dass Gott uns beschützen wird, dass wir in den meisten Fällen nicht umkommen. Ich sage als Christen, als eine Gemeinde, als Tausende, die wir auf der Welt sind. Wenn jetzt ein Krieg ist, dann denke ich mal, dass die meisten Christen überleben werden und dass man nicht auf andere Menschen schießen wird. Dass Gott die Sachen so führen wird, wenn wir beten und sagen, Gott, bitte, ich will auf niemand schießen, dass wir auch, dass Gott das irgendwie führt, dass es nicht nötig ist. In einer wundersamen Art und Weise. Ne?
Genau, also das denke ich auch, weil wenn ich dann nämlich anfangen würde, irgendwie rumzuballern oder so, dann würde ich gegen sein Gesetz, ich wollte halt nur wissen, weil wenn ich nach einer Waffe greifen sollte, dann bin ich nicht besser als die Gottlosen. Das will ich damit sagen. Aber da ich ein Kind Gottes bin und da seine Gebote halten soll, kann ich nicht einfach losgehen und jemanden umbringen, weil er mich angreift. Weil das, der sagt doch selber, er wird seine Engel um dich herumstellen.
Ja, genau. Halleluja.
Na? Im Psalm 91 sagt er das ja. Und das
zum Beispiel solche Sachen wie, du kannst mich umbringen, aber nicht der, der für dich gestorben ist und der für dich
vom Herzen. Weil als 2015 das ja passiert ist, in Syrien und Irak, da war das ja so, das war ja in den Medien alles, dass sehr, sehr viele Christen vor der Kamera einfach umgebracht sind. Und die sind ja auch nicht aufgestanden und sind... weißt du nicht, haben sich Schwerter oder auch Waffen besorgt und die auch umbringen, die haben sich auf die Knie gelegt und haben sich umbringen lassen, ne? So, aber danach, das Leben bei Jesus, das ist das, was er damit eigentlich sagen will, ist, und wenn wir und wenn uns was passieren sollte, weil der Wille des Herrn wird geschehen in dieser Sache, ne?
Ja,
entscheiden über uns und wenn es passieren sollte, haben wir danach ins Leben, was derjenige nicht hat, der das gemacht hat.
Ja, genau. Gut, vielen Dank. Ja, das ist gut. Ja. Und der Punkt Nummer 5 hatte ich schon ein bisschen kommentiert. Ne? In dieser Zeit, in dieser Ära, muss auch das Böse existieren. Einfach, damit die Bösen ihre Bosheit zum Ausdruck bringen und dann am Ende gerichtet werden. Das ist nur eine Erklärung, warum das so sein muss. Und hier sehen wir, dass Gott nicht einfach untätig ist oder dass Gott uns vergessen hat oder die Welt vergessen hat, sondern dass Gott wirklich handelt. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber warum gibt es Hunger auf der Welt? Dann muss man auch sagen, ja, aber die Menge an Nahrungsmitteln, die die Erde produziert, übersteigt doch der Bedarf der Menschen. Aber das heißt, Gott liefert den Menschen genügend zu essen, nur die Menschen verteilen es nicht. Die Menschen halten es zurück von den anderen. Die Reichen halten es zurück von den Armen. Und dann ist es wieder das Problem, die Menschen und nicht Gott. Die Menschen sind schuld. Die Menschen sind böse und nicht Gott. Wie einige, ne? Einige wollen es Gott vorwerfen, dass Gott schuld daran ist. Aber Gott hat nicht Schuld. Er ist Liebe und er gibt der Menschheit, was sie braucht. Gut. Nächster Punkt, Gott ist Vater. Jesus hat uns beigebracht, Gott als Vater anzureden. Matthäus 6,5, ne, der Vater unser, der du bist im Himmel und noch andere Stellen, lehrt uns Jesus, Gott als Vater anzureden. Und wir hatten jeder von uns verschiedene Erfahrungen mit unseren Vätern. Das heißt, ob wir jetzt gut behandelt wurden von unseren Vätern oder schlecht behandelt, missbraucht vielleicht, das kann beeinflussen, wie wir auf diesen Satz reagieren, dass Gott unser Vater ist. Aber wir müssen denken, dass Gott der perfekte Vater ist. Der ist der Ursprung der Vaterschaft. Gott war zuerst der Vater und er hat den Menschen, den Männern dieser Welt, diese Eigenschaft gegeben, Väter zu sein. Und die tun das in einer unperfekten Art und Weise. Das heißt, Gott ist der Vater, das Modell. Gott ist der Vater, den wir alle haben möchten, ne? Weil er ist perfekt, er liebt, er hat keine Fehler, ne? Und wenn wir denken, ja, aber mein Vater, der hatte dies und jener Fehler, dann sagen wir, okay, aber Gott hat diese Fehler nicht. Und darum können wir ableiten, auch von unseren menschlichen Vätern können wir vieles ableiten, lernen, wie Gott ist. Und Gott hat auch den Vätern geschaffen und auch die Söhne und die Töchter und die Mütter geschaffen, genau darum, dass wir dadurch Gott ein bisschen besser kennenlernen. Durch diese Eigenschaften können wir Gott ein bisschen mehr verstehen, weil Gott ist schwer zu verstehen, weil er ist Geist. Aber darum hat er uns auch viele, viele konkrete Anhaltspunkte gegeben, dass wir ihn besser verstehen, wie das zum Beispiel. Eigenschaften des perfekten Vaters. Liebe ist die Eigenschaft Gottes, die ihn ständig bewegt, sich zu verbinden. Liebe heißt das, dass man Kontakt mit anderen Menschen haben möchte. Mit Menschen, die wir lieben, mit denen möchten wir viel Kontakt haben. Und genau das macht Gott. Er sucht den Kontakt mit uns. Er schickt seine Propheten, er schickt Jesus Christus und er schickt uns seinen Heiligen Geist. Alles, um Kontakt mit uns zu haben. Wir sollten Liebe nicht mit Zärtlichkeit verwechseln, weil Zärtlichkeit ist auch wichtig, ist ein Teil der Liebe, aber Liebe ist nicht immer zärtlich. Die Liebe baut die geliebte Person auf. Zärtlichkeit ist gut, aber Zärtlichkeit hat seine Grenzen. Zärtlichkeit ändert die geliebte Person nicht. Zärtlichkeit, wie gesagt, ist nur ein Teil einer Beziehung. Gute Beziehungen, die haben auch harte Seiten. Das heißt, die Ermahnung. Und so wie Gott, der auch Nein sagen kann. Die Wahrheit, ne? Die Wahrheit muss gesagt werden manchmal. Und die ist manchmal hart. Und das ist Liebe. Die wahre Liebe, die tut nicht immer, was die geliebte Person möchte, sondern erkennt seine wahren Bedürfnisse. Versteht dieser Satz? Wenn wir eine Person lieben, dann müssen wir auch nachdenken, was braucht diese Person wirklich? Zum Beispiel ein Kind. Wenn wir jetzt Kinder haben, dann müssen wir denken, was braucht mein Sohn, was braucht meine Tochter? Und wenn wir immer fragen, was möchtest du essen? Und das Kind sagt immer Nutella, ne? Irgendwann müssen wir auch sagen, nee, das geht nicht, weil die Nährstoffe müssen auch andere sein. Da ist ja jetzt nur ein Beispiel, oder wenn ein Kind jetzt irgendwas verlangt, möchte oder so, ich möchte das Spiel so und so, ein Ballerspiel oder so, dann müssen wir sagen, das geht nicht, weil das jetzt nicht gut für dich ist, ne? Oder ein Spielzeug, was jetzt gefährlich ist oder irgendwas, dann müssen wir sagen, das ist nicht gut für dich. Und die Liebe, die erkennt die wahren Bedürfnisse. Und Gott tut das. Wenn wir bestimmte Sachen bitten, manchmal gibt er uns das nicht, weil es uns nicht gut tun würde. Oder weil der richtige Zeitpunkt nicht da ist, weil wir noch nicht reif genug sind, um das handhaben zu können. Ja, so ist die Liebe Gottes, die hat auch eine harte Seite, weil er unser Bestes möchte, genau darum. Ja, weil Eltern, die ihren Kindern immer schenken, was sie möchten, die tun den Kindern nicht Gutes an. Das heißt, das ist nicht gut. Es gibt Eltern, die sagen, den Kindern sagen, geh in dein Zimmer, nimm dein Fernseher, nimm deine Spielkonsole, nimm dein Handy und geh in dein Zimmer. Ne? Lass mich in Ruhe. Ne? Und das ist nicht die Liebe. Die Liebe sucht die Beziehung. Die Liebe erzieht. Die Liebe zeigt dem anderen den besten Weg. Den Weg der Wahrheit, der geistlichen Gegenstände, der geistlichen Werte. Ne? Jakobus 1,17. Hier auf der Seite 30. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist gut und er schenkt uns immer gute Sachen und alles, was er tut, ist gut. In den letzten Monaten werde ich immer wieder berührt von der Güte Gottes. Ich habe immer die Gewohnheit, für alles Halleluja zu sagen. Das ist Halleluja. Und in letzter Zeit habe ich auch zu dieser Gewohnheit noch eine andere dazu bekommen vom Heiligen Geist, immer zu sagen, Gott ist gut. Das ist nicht einfach so aus dem Lippen, weil es immer wieder Erinnerungen hochkommen von Situationen in meiner Vergangenheit, manchmal vor 40 Jahren oder so, die ich früher nicht verstanden hatte, wozu sie gut sein sollten, aber die ich heute verstehe, wie Gott mich in diese Situationen beschützt hat und mich erbaut hat und so weiter. Das kommt immer wieder in meine Erinnerung und dann muss ich immer wieder sagen, Gott ist gut, Gott ist gut. Und ne, das ist so eine Sache, die Gott mir jetzt in letzter Zeit immer gegeben hat. Okay, die väterliche Liebe Gottes merken wir in viele Tatsachen. Er ist gnädig, er ist treu, er hält alles, was er verspricht und auch was er androht, ist auch wichtig. Ein Teil seiner väterlichen Liebe, wenn er seinem Vater, der Mutter, dem Kind sagt, tue dies und jenes nicht, ansonsten muss ich dir dann eine Strafe geben oder so. Und wenn der Vater oder die Mutter das jetzt nicht tut, dann vertraut das Kind auch nicht mehr an die Eltern, weil er denkt, ja, mein Papa hat gesagt, wenn du das und das tust, muss ich dich strafen. Und wenn der Vater oder die Mutter dann nicht straft, dann denkt der Sohn, so, jetzt hat mein Vater irgendwas gesagt, nicht getan und dann hat er gelogen. Ne? Und dann verliert auch das Kind das Ansehen oder die Ansicht von den Eltern. Der denkt, mein Vater ist ein Lügner, ne? Weil er das nicht getan hat, was er versprochen hatte. Und so auch Gott, der droht uns manchmal und sagt, ja, wenn du jetzt die Sünde tust, dann werden dir schlechte Dinge passieren und so. Aber natürlich hat er immer den Hintergrund, uns zu schützen, uns zu helfen. Aber trotzdem muss er das tun, uns androhen. Und wenn wir dann diese Sachen tun, dann passiert das auch. Und dann sehen wir, dass Gott treu ist, auch im negativen Sinn. Aber das ist natürlich nicht gut, das ist nicht wünschenswert, aber ich sage es zumindest. Ne? Weil auch im positiven Sinn ist er immer treu und hält, was er verspricht. Und darum ist auch wichtig, dass wir seine Versprechen auch festhalten. Wenn wir jetzt Prophezeiungen bekommen oder wenn wir jetzt ganz persönlich eine Prophezeiung bekommen, zum Beispiel wenn wir jetzt die Bibel lesen und in einem bestimmten Bibelvers spüren, dass Gott uns ganz persönlich anspricht und dass dieses Versprechen, dass diese Verheißung, dass in diesem Vers steht, Gott jetzt sagt, diese Verheißung möchte ich dir ganz persönlich geben, dann können wir das auch festhalten. Ne? Das passiert nicht immer, aber oft, dass wenn wir die Bibel lesen, wir spüren, dass das Gott damit uns meint, ganz persönlich. Zum Beispiel, als ich zur theologischen Hochschule gegangen bin, dann hatte ich große Angst. Und am Abend, wo mein Vater, mir und mein Bruder und mir im Omnibus zum Omnibus gebracht hat. Und er hat sich verabschiedet von uns zum ersten Semester. Dann hat er noch gesagt, lass uns noch die Losung lesen. Da hat er diese zwei Verse gelesen. Und die Losung vom Alten Testament an diesem Abend war Josua 1,8. Und das ist ein Vers, jetzt müsste ich hier in der Bibel nachschlagen, aber okay, ich sage es mal einfach so auswendig. Sei mutig, hab keine Angst, weil ich bin bei dir in alle Wegen. Und das war ein super Vers in dieser Situation, weil ich wirklich Angst hatte in diesem Moment und ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Später habe ich das sogar rausgefunden, aber dieser Vers hat mich sehr geholfen. Ich habe gespürt, in diesem Abend war das eine Botschaft Josua Gottes 1, für 9. mich. Josua 1,9. Okay, Josua 1,9. Vielen Dank, Schwester. Ne? Ich habe in diesem Abend gespürt, dass Gott mir angesprochen hat mit diesem Vers. Das war nicht umsonst, das war nicht willkürlich, sondern es war, Gott hat diesen Vers ausgesucht, weil er mich was sagen wollte in diesem Abend. Das Vaterherz Gottes wird durch das Handeln der Menschen und hauptsächlich seiner Kinder berührt. Ne? Wenn Kindern, unsere Kinder was tun, was Schönes sagen, was Schönes tun, dann werden wir glücklich, dann freuen wir uns. Und so auch Gott, er freut sich, wenn wir ihn nachahmen, wenn wir ihn aufsuchen, ihn respektieren, ihn ernst nehmen und gehorchen. Das kann ich auch sagen, weil ich auch drei Söhne habe. Das ist eine große Freude, wenn die Kinder gehorchen, wenn die Kinder respektieren, wenn die Kinder hören, was man sagt, etc. Das ist eine große Freude und das Gegenteil ist auch wahr. Wenn man jetzt Ratschläge gibt und die Kinder folgen das nicht, dann wird man traurig. Und so ähnlich Gott, wenn die Menschen Gott vergessen und nicht ernst nehmen, was er sagt, dann tut es ihm leid. Gott schenkt uns die Chance, durch den Glauben an Jesus von Gott als Kinder adoptiert zu werden. Hier Galater 4,5. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Wir wurden als Kinder Gottes adoptiert, das lesen wir auch in Johannes 1,12. Denen, die an ihn glauben, wurde gegeben, dass sie Kinder Gottes genannt werden. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir Teil des Leibes Jesu und Jesu ist der Sohn Gottes. Und dadurch werden wir Kinder Gottes. Und darum können wir auch verstehen, warum die Menschen, die nicht an Jesus glauben, keine Kinder Gottes sind. Weil nur Jesus ist der wahre Sohn Gottes. Und nur wer mit Jesus vereint ist, ist auch ein Kind Gottes. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist keine Beleidigung. Das ist einfach eine Tatsache. Und wenn wir sein Vaterherz erkennen, können wir verstehen, wie sehr er uns seinen Geist schenken und unsere Gebete erhören will. Ne, total wichtig. Es steht, wenn ihr, der böse seid, Gutes euren Kindern schenken könnt, umso mehr der Vater dem Heiligen Geist euch geben will. Total wichtig. Das Beste, das heißt, wenn unsere Kinder uns was bitten, dann geben wir das auch. Wenn sie uns was Wichtiges bitten, dann geben wir das auch. Wenn sie ein Brot oder irgendwas bitten, dann geben wir das auch, dann freuen wir uns. Und wenn uns Kindern besonders freuen, dann würden wir alles für sie tun. Ich habe schon viele Eltern gesagt, ich würde alles für mein Kind tun. Natürlich, wir jetzt als Christen, wir müssen auch bestimmte Grenzen einhalten, weil unsere Kinder nur geliehen sind. Sie sind nicht unser Besitztum, sondern wir haben sie nur eine Zeit lang. Müssen wir auch aufpassen, dass wir solche Sachen nicht sagen. Ich würde alles für mein Kind tun. Menschen ohne Gott, die sagen manchmal solche Sachen. Wir würden sehr viel für unsere Kinder tun.
Mein Kind, oder?
Ja, ja, es gibt Leute, die sowas sagen. Ne? Ne? Wir sollen unsere Kinder sehr lieben und wir sollen unser Bestes tun für sie. Ne? Und
das ist ein Geschenk, was wir bekommen haben und wir sollen so quasi hier unten so drauf mit aufpassen, hier auf der Erde, hier auf der Welt. Ne? Das sind aber in erster Linie, ich sage es immer wieder, jetzt ich rede mal von mir, ich sage es immer wieder, in erster Linie gehören die Kinder Gott.
Halleluja.
Dann komme ich.
Genau.
Seine Kinder. Wenn ich auch bete und dann sage ich mal, Herr, das sind deine Kinder, nicht meine Kinder. Ne? Er hat die mir geschenkt. Das ist so, also so ja wie geliehen aus
ja.
Die ganzen Jahre. Ne? Und, aber in erster Linie sind es seine Kinder, es ist seine Schöpfung. Ne?
Amen. Ja.
Ich das
genau, das ist wichtig, dass wir die richtige Einstellung haben, auch in diesem Bezug. Aber was ich hier betonen wollte, ist, dass Gott auch uns gute Sachen schenken möchte. Und die Tatsache, dass nur eine Sache genannt wird, der Heilige Geist, zeigt uns, dass der Heilige Geist das Beste ist, was Gott hat, was er uns schenken kann. Ne? Das heißt, er kann uns sich selber schenken. Weil es ist seinem Geist. Er kann uns seinen Geist geben. Und darum merken wir, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns seinen Geist schenken möchte. Und das sollen wir auch schätzen. Und er sagt, denen, die ihn bitten, darum sollen wir auch bitten, Gott, gib mir deinen Geist. Lass mich sein wie du und so weiter. Gut. Der letzte Satz, der ganz vieles hier zusammenfasst. Für Glaubende ist Gott Vater, der Versorger, Befreier, Beschützer, Tröster, Ratgeber, Lehrer und Erzieher. Als Erzieher ist er gütig und notfalls auch streng. Alles zusammengefasst, was heißt, Gott als unser Vater zu haben. Halleluja.